Heute habe ich einen Fußballfan zu Gast. Einen Mann, der gefühlt jeden Tag auf großen Bühnen und vor TV-Kameras steht und dessen ganz besonderer Moment trotzdem einer im Stadion auf dem Fußballplatz war. Joko Winterscheid ist Moderator, Unternehmer und nicht selten Quizmaster. Heute darf ich den Spieß endlich mal umdrehen und sein Wissen im Fußballquiz testen. Joko erzählt mir, wieso es keine gute Idee war, ohne Kontaktlinsen gegen Claudio Pizarro zu spielen, warum er der Meinung ist, dass Manuel Neuer ihm seine Karriere zu verdanken hat, und er schlägt uns dann auch noch eine abknickende 5 als neue Taktik vor. Fußball schauen ist für Joko Winterscheid einfach gute Energie und Kopf aus, also wie Meditation. Damit er sich noch mehr auf die EM freuen kann, wünscht er sich in den nächsten Wochen deutlich mehr Sichtbarkeit für dieses Event im eigenen Land. Und er erhofft sich während des Turniers ein klares Zeichen für ein starkes Europa. Das alles in dieser neuen Folge bei Spielmacher.
Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Herzlich willkommen zu Spielmacher, der EM-Podcast. Wir sind immer noch auf der Fußballwelle. Die größte kommt aber erst und die rollt dann durch Deutschland, die Europameisterschaft. Wir haben mit vielen Experten gesprochen. Alle haben den Adler im Herzen und wir wissen jetzt auch, wer ihn auf der Brust hat. Das Team steht. Die Fähnchen sind schon fast alle hochgezogen. Die Schminkstifte liegen parat. Heute sprechen wir mit Gast Nummer 20, Joko Winterscheid. Hallo Joko.
Hallo Sebastian.
So, als wir dich gefragt haben, ob du Zeit und Lust hast, hast du uns gefragt, warum ich? Warum hast du das gefragt?
Das Witzige ist, ich glaube, in jedem Podcast würde ich einfach anfangen zu labern und jetzt weiß ich, es geht um die EM, es geht um Fußball und ich weiß halt einfach, mein Wissen über Fußball reicht bei weitem nicht aus, um diesem Podcast hier gerecht zu werden.
Aber du guckst doch, wir brauchen Begeisterung. Du bist jemand, der sich begeistern lässt, oder nicht?
Ja, absolut. Also ich liebe den Sport. Vielleicht kann man das schon mal so einordnen. Ich bin auch jemand, der grundsätzlich Bock hat, ins Stadion zu gehen, auch wenn ich kein Team davon irgendwie kenne und ich bin im Urlaub, dann kann es schon mal passieren, dass wenn es da die Möglichkeit gibt, sich ein Spiel anzugucken, dass ich, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, einfach sage, ey komm, lass doch ins Stadion gehen, gucken wir uns ein Spiel an. So schon passiert in Istanbul, so schon passiert in New York, auch in England ein oder zweimal und ich habe einfach eine große Faszination für dieses Spiel, weil ich finde, ein gutes Fußballspiel, wenn man das sieht, und das ist mir fast egal, ob, also im Stadion noch besser, aber manchmal im Fernsehen aufgrund dessen, dass man dann auch alle Winkel, alle Perspektiven, alle Möglichkeiten hat, wie das abgefilmt wird, ein gutes Fußballspiel, wenn das nicht mitreißt, der ist kein Mensch.
Ja, das stimmt allerdings. Wovon lässt du dich noch begeistern, so richtig?
Du meinst außerhalb vom Fußball?
Überhaupt. So, du bist ja ein begeisterungsfähiger Mensch, also wenn du ein bisschen siehst in deinen Shows.
Schön, dass du das so sagst, aber ich glaube, wenn du jetzt eine gute Geschäftsidee hättest und du würdest mich 3 Minuten in so eine Brandrede einbinden und ich würde, da würde ich wahrscheinlich sofort sagen, hey Sebastian, das müssen wir machen. Also ich bin jemand, der ist sehr leicht zu begeistern, aber im Positiven. Also ich würde das gar nicht als eine Schwäche bezeichnen, sondern ich mag es einfach mehr, in der Euphorie und im Optimismus zu leben, als pessimistisch und irgendwie alles immer 1000-mal zu hinterfragen. Ich versuche lieber Dinge und scheitere, als dass ich mir vielleicht irgendwann den Vorwurf machen muss, habe ich nicht gemacht, schade, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Vielleicht wäre das das eine gewesen, was du hättest machen sollen, was dann irgendwie noch eine größere Veränderung in deinem Leben herbeigeführt hätte. Ich bin einfach, glaube ich, sehr, sehr offen für Neues und habe dadurch natürlich auch eine große Begeisterungsfähigkeit, weil ich glaube, man ist jetzt nicht offen für Neues und nicht begeisterungsfähig. Das geht schwer zusammen.
Ja, das stimmt total. Du hast ja auch schon ganz viele Sachen gemacht. Wir stellen dich jetzt kurz vor.
Bitte
für
gerne.
Die, die dich vielleicht nicht so ganz kennen oder nicht wissen, dass du in Mönchengladbach geboren bist, dass du ein sehr gutes Abitur gemacht hast, dass du fast Werbekaufmann geworden bist, dann fast Pilot, dann zum Fernsehen, Redakteur, dann für viele Sender gearbeitet, dann ein Moderationscasting so gut gemacht, dass MTV folgte, viele andere Dinge moderiert, dann das Duell um die Welt, Zirkus Halligalli, Echo, Grimme-Preise, Fernsehpreise. Du warst der Brillenträger des Jahres, Jürgen Klopp war das ja auch schon mal.
Das Jahr vor mir, ja.
Ja, ja, und. Am Ende dann, wer stiehlt mir die Show? Aber du machst ja so viele Dinge, auf die wir gleich auch noch eingehen. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen. Ich bin Fan von deiner Show, von Danke. Wer stiehlt mir die Show? Und was mich am meisten nervt bei deiner Show, sind die leichten 5.
Wen nicht?
Weil die sind so beschissen schwer. Ja. Und ich rate dir mal mit. Nein, und
die sind
da
nicht
mit einem Punkt da. Ich stehe da mit einem Punkt da. Das kann
Sebastian. Das ist wirklich Schulwissen vierte Klasse. Das muss man nochmal ganz klar dazu sagen. Und das ist einfach, glaube ich, in dem Moment, weil alle wissen, das heißt die leichten fünf. Das ist der Einstieg in die Sendung.
Ja, ich weiß. Ich
hier setze ich die Temperatur für den Rest. Ja, ja. Also ich glaube, das allererste Mal, die leichten fünf beim Beginn einer Staffel, die machen mir immer am meisten Freude, weil A, bin ich nicht der Trottel, der da sitzt und die beantworten muss, sondern ich darf die Frage stellen, weil die erste Show ist ja immer meine. Danach muss man immer gucken, wie sich das weiterentwickelt. Da gibt es dann auch Verläufe, mit denen ich glücklicher und unglücklicher war. Aber das Schöne ist wirklich, dass wenn du dann da sitzt und die Frage oder da stehst und die Frage stellen kannst und du siehst die Verzweiflung in den Augen, weil alle wollen performen, alle wollen sofort, dass die Leute zu Hause vom Fernseher sagen, boah, das weiß der oder das weiß die. Und das funktioniert halt in den seltensten Fällen, weil dann man auch in so einer Situation, wenn man bei einer Quizshow generell, glaube ich, sitzt, will man einfach zeigen, was man kann oder das, was man weiß, präsentieren. Aber das Schöne ist, glaube ich, bei Wer steht mir die Show, es geht nicht wie bei Günther Jauch darum, eine Million nach Hause zu holen für sich selber, sondern es geht so ein bisschen eher darum, wie viel Spaß hat man dabei, wenn man etwas auch nicht weiß. Also es ist kein fatales Versäumnis, wenn man die Millionen bei uns nicht gewinnt, weil die gibt es gar nicht, sondern es ist eher die Freude daran, mit Unwissenheit so umzugehen, dass andere Leute dann einen Spaß dran haben. Und das würde ich sagen, ist bis hier hat das immer ganz gut funktioniert. Man weiß es nie, aber ich kenne auch die andere Seite, wenn ich selber da sitze und mir die Show zurückholen muss, wie verzweifelt ich dann manchmal bin, wenn man denkt so, fuck, das musst du jetzt wissen. Scheiße, wieso weißt du es nicht?
Deinen Gästen ist es aber ganz oft unangenehm. Die sitzen da und denken, Gott, also wenn ich jetzt an Sarah Connor denke zum Beispiel, die ja dann gebeichtet hat, dass sie nochmal sich aufgeladen hat mit allem, was sie in die Finger bekam und dann am Ende auch wirklich viel, viel besser oder konzentrierter war, wie auch immer.
Ja, man muss auch ein bisschen reinfinden. Das ist, glaube ich, ich will jetzt nicht den Bogen zum Fußball sofort spannen, aber es ist so ein bisschen, man muss da auch erstmal ankommen in der Sendung, wie man wahrscheinlich in einem Spiel ankommen muss, wie man so ein bisschen verstehen muss, wie funktioniert das jetzt hier, wie läuft das, was ist so die Stimmung und dann braucht man schon mal so 2-3 Sendungen. Das sage ich auch immer allen vor der ersten Aufzeichnung, sage ich auch immer, Leute, heute ist die erste Aufzeichnung, hier kann keiner heute was gewinnen und hier kann keiner was verlieren. Wir werden heute zueinander finden und den Weg werden wir die nächsten 5 Wochen dann gemeinsam noch beschreiten, dass es irgendwie so euer Ding auch wird. Und du merkst richtig, ich mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich Bill damals, Bill Kaulitz von Tokyo Hotel, der dabei war. Der hat eine Performance hingelegt nach hinten raus, weil er festgestellt hat, sorry Bill, dass ich das jetzt so sagen muss, ich werde hier nicht gewinnen, aber wenn ich hier schon nicht gewinne, dann will ich maximal entertainig hier mich verabschieden und das hat er zu 100% hingekriegt.
So wie unsere Fußballnationalmannschaft bei den letzten beiden Weltmeisterschaften ungefähr.
Absolut. Also,
auf jeden Fall habe ich deine Show geguckt, zusammen mit meiner Frau, es kamen die leichten 5, sie hat immer zwischen 4 und 5 Punkte, ich immer zwischen 0 und 1 Punkt und habe gesagt, pass auf, weil sie viel schlauer ist als ich lade Joko Winterscheid in diesen Podcast ein und dann mache ich mit ihm die leichten 5 und ich zahle ihm alles heim. So. Du bist deswegen so gut geeignet, weil du ja auch schon mal ein U21-Länderspiel kommentiert hast, Punkt 1, also deine Expertise ist vorhanden.
Hatte ich vergessen.
Und du hast beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro mitgemacht.
Oh Gott, der schönste und schlimmste Tag meiner Fußballkarriere, ja.
Und Giovanni Elber hat mir erzählt, du wärst zum Spieler des Spiels gewählt worden. Stimmt das?
Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Da war ich wahrscheinlich schon auf dem Weg nach Hause, weil es mir so unangenehm war. Oh Gott, jetzt, ich werde rot. Im Podcast werde ich rot, weil mir das so nicht unangenehm ist. Aber es war einfach ein sehr besonderer Tag. Ich habe das Haus verlassen morgens und auf dem Weg nach Bremen zu Claudios Abschiedsspiel habe ich dann gedacht, warte mal. Du hast keine Kontaktlinsen und du bist Brillenträger. Du kannst ja nicht während des Spiels die Brille auflassen. Hatte dann etwas unterschätzt, wie schlecht ich sehen kann, wenn dann so ein Ball zu einem kommt und man sieht so, da ist zwar was Weißes, aber wo sind meine Füße? Wo ist das Tor genau? Das war einfach ein bisschen zu viel des Guten. Und ich bin gelaufen wie der Terminator auf dem Spielfeld. Gut. Und das war, glaube ich, war auch der Einzige, Max von der Gröben war noch dabei, der ist auch kein Profifußballer, aber der hat zumindest eine gewisse Grundathletik und ist nochmal 20 Jahre jünger. Aber ich war auch der einzige Nicht-Profi in diesen Spielen, die da stattgefunden haben. Da die legendäre Bayern-Auswahl, die da angetreten ist, die Pizzas 11, in der ich spielen durfte. Und dann noch eine Bremen-Auswahl, das war schon was Besonderes. Und auch einmal in so ein vollbesetztes Stadion da reinlaufen zu dürfen. Ich habe mich hier im Podcast, man darf sich hier in diesem Programm mit so einem Namen anmelden, habe ich geschrieben mit der Nummer 10 und dann habe ich meinen Namen da reingeschrieben, als wenn der Fankurve Joko Winterscheid rufen würde. und dann dieses Gefühl, dass man wirklich aufgerufen wird und jetzt kommt hier mit der Nummer, keine Ahnung, was ich da für eine Nummer getragen habe, Trikot habe ich tatsächlich noch oben liegen, müsste ich gucken gehen. Yoko, und dann schreit das ganze Stadion deinen Nachnamen. Ne? Das ist schon, ey, das finde ich Wahnsinn, wie viel Energie in so einem Stadion steckt, aufgrund dessen, dass da 40.000, 50.000 Leute sind, die einfach rumschreien, und wie sehr man dann auch hört, es gibt eine legendäre Situation, die kann man sich im Internet auch immer noch angucken, wo der Ball halt, wie ich es eben beschrieben habe, vor meinen Füßen liegt und ich den Ball nicht treffe. Und wenn du 50.000 Menschen lachen hörst, das ist sehr laut.
Ich finde das total nachvollziehbar, was du sagst, also wie sehr einen das auflädt, selbst wenn man nur in Anführungsstrichen daneben steht als Reporter und du merkst, welche Energie da von den Rängen kommt und wie das ankommt bei den Spielern, das ist wirklich sensationell, das muss man wirklich sagen.
Ja.
So, die leichten fünf. Wir beginnen mit einer ganz, wirklich ganz einfachen Frage, Joko. Oh, ich genieße diesen Moment so herrlich. Ja. Wie viele Tore hat Lionel Messi für Barcelona in wie vielen Spielen erzielt?
Also, der wird wahrscheinlich sowas um die... Ich glaube, der Einzige, der noch hinter Messi ist, was Rekordspiele in einem Trikot in der spanischen Liga angeht, ist Ter Stegen, ne? Ist das nicht so, dass er für Barcelona der zweitlängste Spieler im gleichen Trikot ist? Messi ist gegangen, das müssten sowas wahrscheinlich um die 400 Spiele sein. Und ich würde sagen, wenn er um die... Ist das eine Schätzfrage oder willst du jetzt präzise antworten?
Also wenn du 10 Spiele plus minus und 10 Tore plus minus dran bist, okay, dann ich den Punkt kenne.
Dann sagen wir 420 Spiele. Nee, mehr. Mhm. Ah doch, 420 Spiele ist gut. Und 280 Tore.
Na gut, wenn das schon zu schwer ist, dann muss ich jetzt ein bisschen runterschrauben.
Leck mich. Sag mal, was ist die Antwort?
780 Spiele.
Fuck.
670 Tore.
Boah.
Ja. Okay, jetzt aus deiner Heimat, Uwe Kamps, den Uwe du Kamps. Ja damals auf der Tribüne sehr bewundert hast, bei einem Elfmeterschießen.
Ja.
Wie viele Bundesligaspiele hat Uwe Kamps gemacht für Borussia Mönchengladbach?
Gott, aber das ist genau das, warum ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung von sowas. Okay, Bundesligaspiele Uwe Kamps. Lass den 7 Jahre... Der 6 Jahre Torwart, 7 Jahre, 13, da sage ich 280 Bundesligaspiele.
390.
Ah, fuck, das ist schwer.
Es gibt eine ganz tolle Prämie, wenn du ein paar Punkte holst, wirklich.
Sag oh, das hast du mir nicht gesagt.
Ja, das ist ein Moment. Die letzten 5 Bundestrainer.
Die letzten 5 Bundestrainer.
Also inklusive des...
Inklusive jetzt. Nagelsmann.
Ja.
Hansi, Rudi, Yogi... Und war davor Cleansy?
Stark. Erster Punkt.
Gut. Das ist schön, wie man alle mit I sagt. Man sagt ja nicht Juli oder Nagi, sagt man nicht. Hansi, nee. Cleansy, Rudi. Ist der Einzige, der nicht auf I endet. Okay.
Ja, ich habe bei Hansi Flick tatsächlich mal, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen soll. Na gut, aber wir können sie auch rausschneiden. Und sie ist ja auch im Netz. Ich habe bei, als Hansi Flick kam zum Interview, ist mir das L verloren gegangen. Also... Und das war, er guckte mich an, hat gedacht, ich will ihn jetzt irgendwie auf den Arm nehmen, das war ein bisschen blöd.
Aber das war live in der
Das war live, ja. Oh, shit. Ja, das war, aber gut.
Unangenehme Situation, wie hast du
es gemeint? Ja, sehr, 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 aber du holst es auch nie wieder zurück.
Hast du es angesprochen in dem Moment? Oder
Nein, ich habe dann einfach... Also
durchgezogen.
Ich habe dann einfach den richtigen Namen, also das L wieder eingebaut, direkt danach, eine Sekunde danach.
Wir beide wissen, dass sie nicht Fick heißen.
So habe ich es nicht gesagt, aber schön, dass du es jetzt nochmal...
Ja. Entschuldigung.
So, das ist ja kein Problem. Jetzt eine sehr schwere Frage. Wer hat genau 100 Länderspiele für Norwegen gemacht?
Wie heißt der Vater von Erling Haaland? Vielleicht der ist das der Einzige, der mir einfällt.
Ich habe es dir geschickt eben.
Ah, nein!
Mensch, das ist doch nicht dein Ernst, ey.
Woher soll ich denn wissen, dass das wichtig wird?
Ich hab doch gesagt, du musst dir nur einen Namen merken.
Henning Berg-Rechter.
So.
Den Namen brauchst du gleich. Ich dachte, ich hab noch Henning Berg-Rechter. Ich hab den Namen gegoogelt. Da gibt's, ich dachte so, wer ist es? Es gibt keinen Henning. Also, wenn du den Namen googelst, kommt nichts.
Ja, es tut mir so leid, Joko. Also,
ein weil Punkt.
Ich hab dir so, ja, es ist ein Punkt. Es ist ein Punkt.
Ja.
Vielleicht wären wir auch überführt worden, dass ich dir den Namen Henning Berg-Rechter vorher per WhatsApp geschickt habe.
Schade. Das ist aber sehr gut, dass du das sogar noch auflöst, dass das der Name ist. Ich habe gerade, aber das ist das, was ich meine. Man steht so unter so einem Performance-Druck. Ich hatte gerade, wie Scheuklappen, ich habe sogar meinen WhatsApp-Chat mit dir hier offen, weil ich habe mir wirklich gedacht, mir so, okay, Henning Berg-Rechter, den Namen musst du dir merken, Joko. Das ist wichtig. Wie kannst du das merken? Okay, Henning Baum ist falsch. Baum ist aber, ja, Bäume gibt es am
Berg. Quasi.
Genau, ja? Henning Berg habe ich mir gemerkt und dann Rechter. Und dann dachte ich mir so, okay, rechter Flügel, rechter.
Das ist gut. Aber es hat alles nichts genutzt.
Hat nichts genutzt. Ich wusste nicht, wann ich es brauche. Jetzt hätte ich es gemerkt.
Zwei Punkte wären für jedes deutsche Spiel bei einer Europameisterschaft 4 Freikarten gewesen. Aber es hat leider nicht...
Ich hasse dich jetzt schon. Nein, gibt es gar nicht. Das ist
wenn ich das vorher gesagt hätte, wäre der Druck noch größer gewesen.
Ich bin schon fertig.
Ich habe mich übrigens mal beworben als Wildcard bei deiner Show.
Ja,
ich
du bist
ein gleich gutes Abi wie du, aber ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. Ich bin sehr,
ja,
ich bin sehr traurig.
Da habe ich gesagt, schreib dir bitte nicht zurück, denn der hat schon genug Aufmerksamkeit, der muss nicht noch bei uns sein. Das ist halt, die Wildcard ist ja für Menschen gedacht, die nicht in der Öffentlichkeit stehen.
Ich würde mich auch so blamieren, deswegen. Also, du hast den Podcast von Toni Kroos letztens gecrashed.
Unwissend.
Ja, hallo, ich bin der Fußballgott. Ja. War aber dein erster Satz, glaube ich. Also, bist du einer? Auf dem Feld, um das nochmal kurz aufzulösen, was du früher so auf dem Feld veranstaltet hast?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, jeder kennt das, wenn er freizeitmäßig ein bisschen kickt, dann fühlt man sich tatsächlich ja immer sofort wie ein absoluter Fußballprofi, wenn man irgendwo auf dem Platz steht. Ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, dieses Claudio Pizarro Abschiedsspiel, da dachte ich auch so, Halleluja, jetzt hast du hier aber richtig einen rausgelassen. Und dann siehst du natürlich danach Aufnahmen davon und denkst dir so, ach, ich wusste gar nicht, dass meine Bewegungsabläufe so statisch sind, würde ich fast sagen. oder meine Motorik nicht so ist, dass man irgendwie das Gefühl hätte, dass das im Ansatz zielführend gewesen wäre, was ich dazu beigetragen hätte zu diesem Spiel. Ich habe immer riesen Spaß gehabt am Fußball. Ich habe damals, und ich glaube bis heute, dass Manuel Neuer mir seine Karriere zu verdanken hat, weil ich habe damals im Tor gestanden beim SC Waldniel in der, was war denn das, D-Jugend, E-Jugend, ich kann es dir gar nicht sagen. Und habe dann von meiner Schwester zu meinem ersten richtigen Spiel ein Trikot geschenkt bekommen, so ein richtiges Torwarttrikot. Das gab es damals noch nicht. Also heute sind so Vereine ja equipped und ausgestattet wie sonst noch was, zumindest die meisten und noch so kleinen, auch bei mir im Dorf, da wo ich herkomme. Und damals war es eher so, man hat halt das gleiche T-Shirt getragen wie die anderen und das war ausreichend und ich hatte aber ein richtiges Trikot. Ich meine sogar, das wäre ein Raimund Aumann-Trikot gewesen, bin mir aber nicht sicher.
Und
das wollte ich dann aber nicht dreckig machen und habe 18 Tore durchgelassen. Und ich glaube, ansonsten wäre ich Nationaltorhüter geworden und Manuel Neuer nur die Nummer 2. Mittlerweile muss ich auch sagen, ich bin 45, das heißt Manu und meine Wenigkeit, ich glaube, ich wäre dann jetzt eher in Rente und Manu hätte dann übernommen. Also ich sag mal, die Situation mit Marc-André ter Stegen hätte nicht so brisant werden müssen, wenn ich damals mich mehr angestrengt hätte.
Obwohl das für Marc-André ter Stegen ja auch echt eine harte Nummer, ne? Weil der Neue spielt einfach weiter.
Ja.
Und du denkst immer so, jetzt in diesem Jahr bin ich die Nummer 1.
Ich die Nummer 1. Und der schlägt bei mir natürlich auch noch als Gladbacher ein Herz für ihn, als dass man sich so denkt, ey, wobei man, mein Gott, ich will jetzt gar nicht hier in so eine Fußballpolitik abdriften, weil who am I? Aber der Punkt ist, wenn Manuel Neuer nicht die Leistung abrufen würde, die er auch nach wie vor abruft, ne? Ich finde, das hat man dann auch zuletzt gesehen in dem Spiel bei Real. Da sagen alle, Mensch, den einen Ball, den er nicht gehalten hat, das ist so deutsch, kann man gar nicht sein. Die 5 Dinger, die er vorher da rausgefischt hat, die unmöglich waren eigentlich zu halten, wo man sich wirklich gefragt hat, wo kam diese Reaktion her? Wie kam die Hand so schnell da hoch? Wie hat er das Ding da noch weggeleitet? So, das vergessen dann immer alle, dass das eigentlich die Momente gewesen wären, die das Spiel entschieden hätten. Und die hat er alle vereitelt. Da muss man sagen, ich verstehe wahrscheinlich, oder verstehen kann man es wahrscheinlich nicht, die Frustration, die Marc-André ter Stegen da spürt. Aber man muss ja auch dazu sagen, und das wiederum finde ich dann das Krasse bei so Profisportlern, es ist ja bei aller Verbittertheit und auch bei aller Rivalität, die dann immer wieder auch in Interviews zu lesen ist von so Typen wie Manuel Neuer oder Marc-André ter Stegen, wie unfassbar professionell dann aber doch hart weiter trainiert wird, auch in der Nationalmannschaft und man auch in diesem Team weiter zusammensteht. Weil ich glaube, am Ende des Tages, und das hoffe ich sehr, dass das so ist, das ist zumindest mein Wunsch und meine Vorstellung von sowas, wenn man dann gewinnt, gewinnt man auch als der Torwart, der auf der Bank sitzt, aus dem einfachen Grund, weil man halt nicht für sich beansprucht hat, derjenige zu sein, der da ins Tor will, weil wer weiß, wer das dann gelaufen wäre. Also das ist, finde ich, immer eine Teamleistung. Das ist, wie finde ich, in meinem Beruf ebenfalls. Ich mag der Typ sein, der da vorne steht, aber ich funktioniere auch nur so gut als der Typ, der da vorne steht, weil ich die Leute hinter mir habe.
Ja, ich verstehe das total, was du sagst. Also wenn du jetzt was wir machen oder was du machst, vergleichst mit Manuel Neuer, du guckst halt immer raus. Ne? Und wenn du halt einen dicken Patzer drin hast, dann sagt jeder, ja, guck mal, das ist aber, und ich finde das auch deutsch, das sprechen wir aber gleich noch drüber, weil ganz viele, mit denen wir gesprochen haben, die haben wir so ein bisschen gefragt, weil die auch viel unterwegs sind, wie werden wir denn so gesehen von außen? Ne? Okay. Also wie finden uns die, die jetzt zu uns kommen, was auch immer. Ja? Und also wir sind schon ein besonderes Völkchen, aber da vertiefen wir gleich mal ein bisschen. Wie findest du denn Toni Kroos?
Mega. Unfassbarer Typ. Also wirklich unfassbarer Mensch. Ich hatte noch nicht die Ehre, ihn persönlich kennenzulernen, so richtig, dass wir uns mal länger unterhalten hätten. Außer als ich da seinen Podcast gecrasht habe mit seinem Bruder Felix. Man muss dazu sagen, der Podcast von Toni und Felix Luppen wird bei uns in der Firma produziert und ich bin zufällig an dem Raum vorbeigekommen. Da waren Videoscreens offen und ich habe die beiden da drin gesehen und dachte mir, gut, da saßen irgendwie 10 Leute in diesem Raum. Niemals ist das hier gerade eine Aufnahme. Habe die Tür aufgemacht und hat gesagt, hallo, ich bin's, der Fußballgott. Und es war sehr, sehr witzig. Und dann haben wir uns über Fußball unterhalten und ich dachte halt, die sind noch vor der Aufnahme. Und dann hieß es danach, das lassen wir aber drin. Ich so, warte mal ganz kurz. Ihr sagt mir jetzt nicht, dass das gerade eure Podcast-Aufnahme war, die ich hier gecrashed habe. Das war, glaube ich, die längste Unterhaltung, die ich mit Toni und Felix geführt habe bis hier. Aber ich finde, Toni Kroos ist ein unfassbarer Fußballer. Es gibt eine schöne Geschichte von Toni. Ich habe seit Ewigkeiten, ich weiß gar nicht warum oder wo ich die her habe ich seine Nummer, seine Handynummer. Und wir waren mal beim Duell um die Welt unterwegs in Kroatien. Und das klingt jetzt total bizarr, weil man sich nicht vorstellen kann, dass ein Luka Modric in einem ganz normalen Flieger von A nach B mit 2 Propellern draußen von Croatia Airlines sitzt, aber Luka Modric saß mit uns im Flugzeug. Und dann habe ich Toni geschrieben, Toni, kannst du mir einen Gefallen tun? Und kannst du Luka Modric eine Nachricht schreiben, dass er mit mir im Flugzeug sitzt und dass wir uns kennen und dass ich ein guter Typ bin und beim Rausgehen mich nicht nach einem Selfie fragen kann? Oh, weil ich einfach nur den Moment haben wollte, weil natürlich alle Kroaten in diesem Flieger durchgedreht sind, dass Luka Modric da drin sitzt. Und ich dachte, wenn wir gleich rausgehen aus diesem Flugzeug und Luka Modric mich nach einem Foto fragt, müssen die Kroaten ja denken, who the fuck ist der Typ denn? Das Luka Modric.
Oh, das ist eine sehr gute Idee.
Ja, und das Schöne war, Toni hat sich dann zwar gemeldet, weil Luka ist natürlich dann auch jemand, der wird dann am Flugzeug, der wird als letztes ans Flugzeug gebracht und als erstes am Flugzeug abgeholt. Also der geht nicht die Wege, die normale Menschen gehen dann an so einem Flughafen. Und dann meinte er so, ich habe es ihm geschrieben. Und dann habe ich gesagt, wir haben uns leider nicht mehr gesehen. Er meinte, ey, ich schwöre dir, er hätte es gemacht. Und er hat tatsächlich wohl auch geantwortet und hat gesagt, so hätte er sehr gerne gemacht. Aber für sowas schätze ich Typen, weil Toni Kroos ist jemand, ich glaube, eine einzigartige Fußballerkarriere hingelegt. Also wirklich wenige deutsche Fußballerkarrieren, die so verlaufen sind wie die seine. Und dann aber trotzdem so eine menschliche, spielerische Freude zu haben und so eine Normalität noch irgendwie zu besitzen. Und ich lieb's auch, wenn in dem eigenen Podcast von den beiden dann irgendwie der Opa auftaucht. Und ich finde, da ist jemand, Toni Kroos ist jemand mit unfassbaren Werten. Und das merkt man ihn in jedem Satz an, den er sagt. Und sei es auch Sätze nach einem Fußballspiel, die danach vielleicht von der Presse auseinandergenommen werden, weil ein Reporter etwas härter angeht. Aber der ist halt einfach ein Mensch geblieben bei all dem, was an Wahnsinn um den herum passiert ist. Und das, finde ich, muss man ihm sehr hoch anrechnen. Und ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, was er für ein unfassbarer Fußballer ist. Unvergessen sein Freistoßtor in der WM vor, wann war das, 4 Jahren, 8 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren? Ich weiß nicht, du bist besser in solchen Jahren.
18.
18 war das, okay. Vor 6 Jahren lag ich richtig. Alleine das sind so, ich finde, wenn man zu Fußballspielern gewisse Spiele, Situationen als Bild so festgebrannt hat in seiner Festplatte oder eingebrannt auf seiner Festplatte hat, dann weiß man, dass das herausragende Fußballer und Momente sind. Und da würde ich Toni Kroos 100% dazu zählen.
Ja, total. Noch dazu, was du eben angesprochen hast, was da darüber hinaus macht mit seiner Stiftung.
Ja.
Das ist ja auch was euch total am Herzen liegt. Also wenn ihr gegen ProSieben gewinnt, da habe ich aber gleich auch noch 2, 3 Fragen dazu. Als ihr das U21-Spiel kommentiert habt, zusammen, hat Klaas ja gesagt oder kommentiert, Löw weiß, dass er mit Opas wie Toni nicht mehr lange klarkommt. Hast du ihm das nochmal, den Satz nochmal vorgespielt irgendwann jetzt?
Nee, tatsächlich nicht. Aber da kenne ich auch Klaas genug für. Also Klaas und Toni sind befreundet. Die kennen sich sehr, sehr gut.
Ja, Klaas hat ja seine Stiftungsveranstaltung auch moderiert.
Ja, genau. Köln. Und, die beiden sind so eng. Ich glaube, in so einem Moment will er gar nicht sag ich mal, fußballerisch beweisen, was er weiß oder was er kann, oder sondern er will einfach Toni einen mitgeben. Und dass Toni jetzt nochmal spielt, halte ich für eine sehr gute Entscheidung. Und da bin ich mir ziemlich sicher, da spreche ich auch einen Klaas Namen.
So, und jetzt fangen wir nochmal mit der EM an.
Ja,
warum wir dich gebeten haben, mit einer Art In- und Außenansicht, weil du eben Fan bist,
ja,
dich einzuladen, was uns wirklich sehr freut. Wie groß ist deine Lust auf diese Europameisterschaft in Deutschland?
Wirklich riesig. Ich bin sogar so heiß drauf, dass ich fast enttäuscht bin, wie wenig davon gerade im eigenen Land mitzukriegen ist. Also in München gibt es so ein, zwei Spots, wo so ein großer Pokal steht mit so einer Countdown-Uhr, wo ich mir denke, okay, viel liebloser hätte man es nicht inszenieren können als so. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich kann mich noch erinnern, damals zur WM gab es das legendäre Olli Kahn-Plakat hier am Flughafen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, da haben sie ganze Brücke, da hat er sich quasi so als der sich in die Ecke des Tors schmeißende Olli Kahn als Brückenverkleidung hergehalten. Natürlich
so ist so einem Rundbogen, das war super. Ja.
Genau, in so einem Rundbogen, das wäre ein unfassbares Bild. Und vielleicht ist eine Weltmeisterschaft mal was anderes als eine Europameisterschaft, aber ich finde gerade auch in Tagen, ohne jetzt zu politisch werden zu wollen, wo die Idee von Europa von ganz vielen in Frage gestellt wird, auch nochmal so zu zeigen, dass wir als Europa durchaus auch eine absolut starke Gemeinschaft sind, hätte ich es schön gefunden, wenn das noch irgendwie weiter vorne ansteht. Aber am Ende muss man dann vielleicht auch sagen, es ist Fußball und die Fußballer sagen, man darf nicht politisch werden. Aber ich würde mir fast wünschen, dass man mehr davon mitbekommt, aber ich habe da ultra Bock drauf. Hatte persönlich gedacht, dass ich mit 45 und an der Stelle, wo ich in meiner Karriere stehe, vielleicht zu irgendeinem Spiel eingeladen werde von irgendwem. Aber ist bis hier nicht passiert. Ich werde es mir alle vom Fernseher gucken.
Das ist ein Aufruf sozusagen. Also wer
Joko
Winterscheidt? Nein, natürlich nicht. Wie schaust du denn, wenn du Fußballspiele schaust? Also jetzt zu Hause erstmal, fangen wir da an.
Ja, genau, zu Hause gerne mit, also tatsächlich, wenn es Deutschlandspiele sind, ich gucke, da bin ich ehrlich, so Top-Spiele, wo ich dann Bock habe, die Begegnungen zu sehen von Mannschaften, jetzt international oder bei einer WM sicherlich nochmal ein paar mehr. Aber ich finde so generell im europäischen Fußball, da sind ja dann selbst auf einmal so Teams wie selbst Schweiz und Österreich zuletzt, ne, auch bei den Weltmeisterschaften unfassbar gut gewesen oder auch Belgien unglaublich gewesen. Deswegen weiß ich gar nicht so richtig, ob ich jetzt gerade schon was gesagt habe, was ich gar nicht so ernst meine oder fühle, weil ich nicht richtig drüber nachgedacht habe. Aber ich liebe es, Fußball zu schauen mit Freunden bei uns zu Hause. Und dann einfach so viele wie möglich hier zu haben. Ich lebe in München, da ist es dann immer eher das Thema, dass dann man auch beim Zuhause schauen, es gibt ja dann so viele verschiedene Anbieter mittlerweile. Die einen kommen übers Internet, die anderen kommen über Satellitensignal, die nächsten kommen über Kabel. Das heißt, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Es kann sein, ich will gar nicht darauf hinaus, dass man irgendwie 6.000 Euro ausgeben muss, um diese EM irgendwo verfolgen zu können. Aber es geht mir nur darum, dass man aufpassen muss, dass wenn andere in der Nachbarschaft ebenfalls Fußball schauen, kann es halt sein, dass die 2 Sekunden vorher schreien, im Positiven wie im Negativen. Man muss immer wissen, was gucken die anderen, dass man sich nicht das Spiel versaut. Aber ich lieb's auch, zu Freunden zu gehen. Public Viewing habe ich ein, zweimal probiert, ist eher so eine Situation, dass man zwar unter, das finde ich immer beachtlich, bei Fußball ist es schon so, dass man weitestgehend in Ruhe gelassen wird, weil die Leute sich da denken, ey, cool, dass er sich das jetzt hier genauso antut wie wir, aber das geht mal besser und mal schlechter und deswegen gucke ich es mir tatsächlich dann lieber im Privaten mit Freunden und Freundinnen an und so klassisch, wie man sich's vorstellt. Man grillt, man sitzt im Garten, der Fernseher
perfekt, ist umgedreht. Ich finde das perfekt. Super.
Ja, und ich liebe das wirklich über alles. Und ich finde auch so dieses Zusammenkommen und ich weiß noch damals, WM 2014, als wir Weltmeister geworden sind, da war ich im Urlaub auf Ibiza und selbst da habe ich die entferntesten bekannten Freunde, die irgendwie auch auf der Insel waren, von denen ich wusste, dass sie da waren, habe ich gesagt, komm zu uns, wir gucken heute Abend bei uns Fußball. Und ich war richtig stinksauer, dass die sich alle beim Fußballgucken so voll gemacht haben, weil das halt so ein krasses Spiel war, dass keiner von denen danach noch in der Lage war, irgendwie auszugehen. Und ich halt der Einzige war, der das Spiel so spannend fand, dass er nichts getrunken hat. Und die lagen da alle dann danach so im Garten und auf den Betten rum und haben gesagt so, ey, können wir hier schlafen? Und keiner wollte noch ausgehen. Und ich hatte Lust, eine Autokurse zu veranstalten. Also ich liebe Fußball in der großen Runde schauen und finde, da ist unfassbar, ja, das ist immer so eine gute Energie. Ich finde in so einem Moment, das ist wie, wenn man, ist wie Meditation, würde ich fast sagen. Man denkt an nichts anderes. Also wenn ich ein Fußballspiel schaue, dann habe ich nicht das Thema, dass mein Kopf rattert über andere Themen, die mein Leben gerade beschäftigen. Aber wenn ich ein Fußballspiel schaue, bin ich einfach in dem Spiel und fiebere damit. Und in dem Moment ist auch alles andere irgendwie egal. Und ich finde, das ist was Fußball kann. Und das ist auch das, was ich hoffe, was die EM uns so ein bisschen bringt. Dass man so ein bisschen vergisst, wie beschissen die Welt eigentlich gerade ist.
Also den Gedanken, dass Fußball so ablenkt und wirklich entertaint, finde ich auch echt sehr sympathisch. Ne? Also wenn man das mal für einen Moment zulässt irgendwie. Also voll. Ich habe das beim Motorradfahren zum Beispiel, also Helm ja. auf und dann bist du, kannst nicht angerufen werden, du bist so für dich.
Ja, geil.
Beim Fußball ist es genauso, weil ja. Auch diese ganze Fachsimpelei, das Rumbrüllen, das total. Kann nicht sein.
Keiner hat richtig Ahnung, alle wissen es besser.
Wie wechselt der denn?
Genau, aber da halte ich mich meistens raus, weil ich dann schon Leute habe, die sagen, Mensch, der hätte hier doch mit einer abknickenden Fünf spielen müssen oder was auch immer so Positionen sind, die es da gibt. Ne? Absichtlich falsch gesagt.
Ich weiß doch.
Nein, das war...
Obwohl, die abknickende Fünf finde ich sehr gut.
Wer weiß, vielleicht würde Julian Nagelsmann das noch jetzt, wenn er das hier hört, wird er sich vielleicht denken, wir sollten mit einer abknickenden Fünf spielen.
Ja, Joghurt,
aber Idee, da halte ich mich dann ein bisschen raus, wenn es so zu fachsimpel wird, da gehe ich dann zum Grill und drehe nochmal die Würstchen rum.
Wie hat die Kampagne gefallen zu einer Nominierung? Die Oma, der Bäcker, der Groß?
Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das mal vorhaben soll. Ich finde es gut. Punkt. Ich glaube, das muss man einmal festhalten. Ich finde es gut, dass mal was anders gemacht wird. Und ich finde es auch wirklich gut, weil ich sage immer, Veränderung kommt von Veränderung. Ne? Und wenn man das jetzt einfach so rausposaunt hätte, wäre das dann irgendwie auch so untergegangen. So hat man zumindest eine Emotionalität drin, weil Leute sich darüber aufregen können, Leute es gut finden können oder weiß ich nicht was. Ich weiß nicht, wessen Idee das war. Und es gibt so Ideen, das kenne ich aus meiner Welt auch, die sind am Schreibtisch super. Und die sind dann aber in der Realität, wenn man sie umsetzt, merkt man so, das hinkt ein bisschen oder hakt ein bisschen, da ist es nicht ganz rund. Das würde ich der Idee jetzt hier gar nicht unterstellen wollen, weil ich mag es, dass mal was anders gemacht wurde, aber es ist schon, finde ich, sehr speziell.
Ich finde es eigentlich ganz gut.
Ja, gut.
Jeder wird irgendwie so ein bisschen mitgenommen und also die Idee ist ja klar irgendwie, ne? Also der Pfleger und Influencer und die Oma und so, das liegt ja alles komplett auf der Hand. Ja,
deswegen sage ich, ich
so ein bisschen Biergefühl finde ich schon.
Ja,
also ich mag
und,
das.
Und
also
ich finde auch, wer war es, der jetzt hier auf der Bäckereitüte verkündet wurde?
Ne? Was Tag? Ich glaube, es war Jonathan Tah.
Ja,
ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher.
Aber guck mal, alleine, dass ich es mitbekomme,
ja.
zeigt ja, dass es funktioniert. So, und das finde ich ist schon was, wo man ja dann sagen muss, ich gehöre zu denen, die halt die 11 von 2014 ganz gut noch kennt, 4 Jahre später dann schon wieder ein bisschen, ne, da wird es schon dünner, wer da so mitgespielt hat. Und ich habe auch das Thema, dass ich dann jetzt mir denke, warte mal, wer ist das? Also Wirtz kenne ich noch natürlich, weil er dann irgendwie auf einmal so ein herausragender Charakter ist, der auch unfassbar spielt. Aber ich finde es schon gut, dass man gerade so Namen, die jetzt Leuten wie mir, und ich glaube, das zielt ja schon auf Leute wie mich ab, Leute, die 100% im Fußball vereint sind, die brauchst du nicht abholen, wer diese Charaktere sind. Aber eigentlich müsste das mir total in die Karten spielen und Leute müssten das eigentlich sich für mich ausgedacht haben oder Leute wie mich ausgedacht haben, die abgeholt werden müssen, um zu verstehen, wer ist denn da in dieser Mannschaft. Und gerade, dass wir drüber sprechen und ich dir sagen kann, welche Namen da so im Spiel waren, zeigt ja, dass es am Ende dann doch funktioniert.
Ja, Kampagne im Gespräch, Ziel erreicht. Du bist der Unternehmer. Also irgendwie muss man ja sichtbar werden. Hast du Buddies im Team? Also auch wenn du Toni jetzt noch nicht persönlich getroffen hast, merkt man ja irgendwie, dass ihr ganz guten Draht habt. Du lebst in München, da gibt es ja ein paar Nationalspieler.
Also Buddies würde ich jetzt, ich glaube, doof gesagt, wenn wir uns in der Stadt zufällig über den Weg laufen würden, von denen, die in München zu Hause sind, wäre das jetzt keine komische Situation, sondern das wäre schon ein schönes Miteinander. Ich glaube, der, den ich am besten wahrscheinlich von allen kenne, ist der Trainer. Weil Julian kenne ich schon wirklich lange über einen gemeinsamen Freund und auch also seit Hoffenheim-Zeiten. Und mich hat es wahnsinnig gefreut, dass er Nationaltrainer geworden ist. Mag ihn auch, also ich finde wirklich, das kommt manchmal, finde ich, da ist er natürlich auch in einer anderen Rolle, wenn er irgendwie der Nationaltrainer ist, aber das kommt manchmal gar nicht so rüber. Julian ist ein unfassbar lustiger, wahnsinnig smarter, ultra guter Typ. So, und ich traue ihm zu, und das klingt jetzt vielleicht sehr groß von jemandem, der selber im Fußball gar nichts gerissen hat, aber der ist jemand, der auch so eine Mannschaft, auch in Phasen, wo es jetzt mal zuletzt dann vielleicht nicht so lief, hatte ich irgendwie keine Sekunde Zweifel daran, dass er der richtige Typ dafür ist, weil ich weiß, was er kann, wenn er mit einem spricht und wenn er eine Ansprache hält. So, also ich glaube, so ein Vertrauen würde ich mir auch diesen Sommer wünschen in die Nationalmannschaft, dass wir nicht alle anfangen, wieder da irgendwie alles schlecht zu reden und irgendwie Probleme in die Mannschaft reinzutragen, die er dann am Ende mit seinem Stab dann bewältigen muss. Weil ich glaube, das unterschätzt man auch immer krass, wenn so viele Leute mitreden, was das auch für eine psychologische Belastung für alle ist, die dann in der Situation sind. Und man ja eigentlich nur Schiss hat, alle weiter zu enttäuschen. Und ich bin großer Fan von Julian menschlicherseits und habe alleine, weil er Nationaltrainer ist, richtig Bock auf diese...
Also er ist so ein Begeisterer, finde ich.
Ja, voll. Der hat eine unglaubliche Energie.
Der kriegt einen sofort. Also so nach,
sofort.
Nach einer halben Minute.
Ja, und der hat einen sehr guten Witz. So. Und das finde ich ist immer was, wenn du das mitbringst, einen guten Humor, ein gutes Humorverständnis, dann bist du bei mir schon mal ganz weit vorne. Und dann kommen aber einfach so Sachen dazu, dass der einfach wirklich, der ist ein guter Mensch, der ist ein guter Typ. Und der ist auch jemand, der noch nah genug dran ist an vielen von den Spielern, die da jetzt vielleicht jung hochkommen und die Situation, wie es bei den Bayern für ihn ausgegangen ist, sicherlich nicht die glücklichste gewesen. Hätte ich anders entschieden. Nochmal, who am I? Aber genau, was du sagst, der kann begeistern. Und ich glaube, der kann auch begeistern in genau dem entscheidenden einen Moment, wo Begeisterung nochmal gebraucht wird und Euphorie gebraucht wird, um dieses Team nach vorne zu bringen. Und ich finde, das Vertrauen sollten wir ihm alle diese EM entgegenbringen und der Mannschaft genauso. Mhm.
Aber du siehst ja auch, wie er agiert auf dem Feld oder sagt neben dem Feld, er ist ja so brutal ehrgeizig. Wenn irgendwas nicht aufgeht, was er sich ausgedacht hat, da ist er ja persönlich fast beleidigt, ne? Ja. Also dass das jetzt nicht funktioniert. Ist auch schon, also er will dann, dass es gut wird.
Ja, natürlich. Also ich glaube, keiner von denen, die jetzt da im Kader sind und die EM für uns bestreiten werden, ich glaube, niemand will mit weniger nach Hause gehen als dem EM-Pokal. Aus dem einfachen Grund, weil dafür trittst du ja an. Also jetzt mal ganz, ich will mich jetzt hier nicht einmischen in Arbeitsabläufe von Fußballern. Ich glaube jetzt nicht, dass das, ich sag mal so, die machen sich jetzt, glaube ich, nicht kaputt, möchte ich jetzt mal vorsichtig sagen. Ne? So, die Jungs, die ich kenne, da denke ich mir auch manchmal, wie, heute kein Training? Wieso das denn? Aber das ist natürlich in so einem Leistungssport nochmal ein bisschen anders, wo dann auch die Ruhephasen genauso wichtig sind wie die Trainingsphasen. So, das unterschätzt man dann, glaube ich, auch immer. Ich finde aber, schon krass zu sehen, wie dann so eine Bundesliga-Saison endet, man vielleicht dann noch in den vergangenen Jahren DFB-Pokalfinale bestreitet und dann eigentlich sofort ins Trainingslager der Nationalmannschaft muss und dann hat man nochmal irgendwie 10 Tage Urlaub nach einer Weltmeisterschaft, nach einer EM und dann geht das Trainingslager wieder los. Jetzt können alle sagen, ja, dafür verdienen die aber auch Millionen. Ja, verstehe ich, aber am Ende sind das auch alles Menschen, die nicht davon leben können, dass ihr Bankkonto gut gefüllt ist, sondern die müssen vor allen Dingen auch die Ruhe und Erholung im Privaten finden und dann, sag ich mal, auf so einem Level abzuliefern, die psychologische Komponente auch mal mitdenken und dann zu verstehen, dann hast du aber nur 10 Tage Sommerurlaub. Da wird manch einer in anderen Jobs sagen, ey, das würde mir auch nicht reichen. Ich glaube, viele kommen immer gerne mit dem Argument, ja, hier, es gibt ja auch immer ich habe es lange nicht mehr im Stadion gehört, aber früher gab es auch immer scheiß Millionäre, dieses Skandieren aus den Fankurven. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du auf dem Level Fußball spielst, ist Geld keine Motivation. Aus dem einfachen Grund, weil das ist was, das automatisch kommt. Und da kannst du auf der Bank sitzen und du verdienst sehr, 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 sehr gutes Geld und du kannst auf dem Spielfeld stehen. Aber du willst spielen und du willst gut spielen und du willst performen und du hast dich ja nicht dein Leben lang dahin geschunden. Ich habe auch so 2, 3 Freunde, die versucht haben, Profifußballer zu werden, die am Ende des Tages es nicht geschafft haben. Und das ist dann, finde ich, wenn man betrachtet, wie wenig Zeit die in ihrer Jugend hatten, mit mir zu verbringen, nämlich fast gar keine, weil sie halt immer nur auf irgendwelchen Leistungszentren waren oder in irgendwelchen Vorbereitungen und bei irgendwelchen Testspielen und was weiß ich nicht alles. Und dann wirst du es nicht. Du hast nicht deine ganze Jugend geopfert, um dann nicht in dem einen Spiel der entscheidende Macher zu sein, der das Ding irgendwie dahin bringt, dass du als Team das dann zwar am Ende gewinnst, aber die Mannschaft dahin zu führen. So, ich glaube wirklich, dass jede einzelne Personalie, die bei der EM auf dem Platz steht, dafür brennen wird, dieses Land im positivsten Sinne mit Begeisterung anzuzünden und dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Aber dafür müssen wir, glaube ich, vor allen Dingen am Anfang die Nation sein, die auch hinter dieser Mannschaft steht und die auf allen Ebenen so pusht, wie man eben eine Mannschaft nur pushen kann.
Sind wir das?
Das sind wir, glaube ich, leider nicht, aber das wünsche ich mir sehr. Und da hängt, glaube ich, auch ganz viel Presse mit dran, weil das natürlich leichter ist. Mein Gott, da sind wir bei dem Manuel Neuer Beispiel. Ne? Wir haben es eben schon, einen Ball, der ihm irgendwie blöd abprallt und er kann sogar ganz genau sagen, warum es passiert ist und er weiß, was er da getan hat. Ich habe an dem Tag, habe ich wirklich nur an Manuel Neuer gedacht in dem Real Madrid Spiel, weil ich dachte mir so, ey, wie muss der heute Abend ins Bett gehen? Was muss das mit dem machen? Weil egal, wie gut du performt hast und egal, was du alles gerettet hast, du misst dich ja selber mit einer Latte, dass du dich nur an diesem einen Fehler messen wirst. Und nicht mit dem, was du alles gut gemacht hast. Das kenne ich auch. Mir passiert ein Fehler in einer 4-stündigen Fernsehshow und da reibe ich mich tagelang dran auf. Und das ist in so einem Spiel ja nochmal was ganz anderes mit einer ganz anderen Wichtigkeit. Und wenn dann aber natürlich, sag ich mal blöd gesagt, bei mir in einer Aufzeichnung das passiert, Wo man nachher vielleicht sogar galant drum herumschneiden kann, dass man das gar nicht mehr so merkt, wie scheiße die Performance da von mir gewesen ist in dem Moment, ist das in einem Live-Fußballspiel was anderes. Und wenn dann die Presse sich drauf stürzt und die Leute eh schon so eine Situation haben von, ah ja, das habe ich gesehen, das war ein Fehler. Ich finde, das ist ein überstrapaziertes Wort in unserer Branche, aber das Narrativ, was die Presse vorgibt, das ist das, was im Land passiert. Und das passiert nicht nur im Fußball, sondern auch auf allen anderen ebenso. Und ich würde mir da manchmal sehr wünschen, dass die Narrative anders erzählt werden und nicht nur schlecht und negativ funktioniert, sondern auch positiv. Aber es ist, glaube ich, leider nun mal so, dass Leute lieber eher schlecht reden als positiv reden. Und das ist, finde ich, ein großes Problem, vor dem wir generell stehen. Und das klickt halt dann einfach besser. Und dass das dann aber am Ende eine Auswirkung hat auf uns als Mannschaft, sage ich jetzt einfach mal, als mit uns, das ist klar. Und ich weiß noch, die WM im eigenen Land, da war ich gerade frisch in Berlin, das war der unfassbarste Sommer meines Lebens. Mhm. Ich weiß noch, das war auch der unfassbarste Sommer. Ich habe wirklich die ganze Zeit immer gedacht, die ganze Welt schaut gerade nach Deutschland. Und es ist einfach jeden Tag Sonne. Und die Leute, das war mein großes Thema. Ich habe immer gesagt, so, wie verrückt das ist. Die denken alle, in Deutschland ist immer so ein Wetter. Weil jedes Spiel beim schönsten Sonnenschein stattgefunden hat. Und ich fand die Stimmung damals, auch gerade in Berlin lebend, unfassbar. Und die würde ich mir nochmal wünschen.
Ja, diese Märsche der Schweden, also Märsche im besten Sinne natürlich, die tausenden Schweden, die da hochgewandert sind,
ja,
zum Olympiastadion. Also ich war auch da, ich fand es auch sehr, sehr beeindruckend und ich habe richtig Gänsehaut gekriegt.
Wahnsinn, ja.
Also noch zurück zu Julian Nagelsmann. Du hast ihn mal auf die Bühne geholt, glaube ich, in Mannheim. Richtig. Da war Trainer in Hoffenheim. Wie war das?
Genau. Toll, und das war auch unsere erste Begegnung. Ich bin in Mannheim mit dem Podcast, den ich damals mit Paul Ripke zusammen gemacht habe, und unser Bühnengast hat kurzfristig abgesagt, bestünde die Chance, vielleicht Julian auf die Bühne zu bekommen. Und es war damals ein Champions League-Spiel der Bayern an dem Abend. Und Julian hat gesagt, ich komme voll gerne. Ich brauche nur Backstage einen Fernseher, dass wenn ich nicht auf der Bühne bin, dass ich das Spiel sehen kann.
Sehr gut.
Und das fand ich so normal und sympathisch, weil der hat sicherlich Besseres zu tun, als an einem Abend, wo er dann auch zu Hause einfach sich das Spiel angucken könnte, sich auf die Bühne zu uns zu begeben. Da habe ich ein Interview mit ihm damals gemacht und ich glaube, wir hatten 15 Minuten geplant in der Halbzeit, dass wir quasi ihm nicht vom Fernseher wegholen. Und ich glaube, wir haben 45 Minuten gesprochen. Und es war der Moment, wo ich ihn als Mensch sehr schätzen gelernt habe, weil er war einfach, du hast gemerkt, der Typ ist anders als die anderen. So, der ist einfach, mit dem hätte man auch vor 10 Jahren schon einen guten Kontakt haben können. Und der Kontakt ist von da an immer bestehen geblieben. Und der hat ganz ehrlich erzählt, und ich glaube, das haben die Leute auch in dem Moment gemerkt. Ich kann mich erinnern, da waren, glaube ich, knapp 1000 Leute an dem Abend in dem Raum. Und er hat immer gesagt, ey Leute, eine Sache ist mir ganz wichtig. Davon darf nichts nach außen dringen, was ich hier erzähle. So, und das ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Ne? Das sagt man zum einen, weil man es ernst meint, und zum anderen, weil man aber auch Geschichten erzählen will. Und er hat Geschichten erzählt, aus dem Fußball, aus seinem Alltag. Er hat gesagt, wenn ein Spieler nicht mehr weiß, was ein Liter Milch kostet, dann nehme ich mir den schon mal zur Seite und sage, ey Alter, wir müssen mal reden. Ne? Das kann nicht sein. Du musst schon noch irgendwie die Boden unter den Füßen spüren. So, das funktioniert so nicht. Und der ist einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, der ist einfach wirklich ein guter Typ. Ich kann mich noch erinnern, ich habe einen sehr guten Freund, der hier in München bei einem sehr großen Fußballverein arbeitet, aber hinter den Kulissen. Und Julian war da damals Trainer bei dem Verein. Und wir waren mit ein paar Leuten was essen. Und da habe ich dann, also in dieser Freundesgruppe, aber Julian war nicht dabei. Ich wusste aber, dass mein sehr guter Freund sich auch sehr gut mit Julian versteht. Und dann habe ich Julian nur geschrieben, ich gehe heute Abend mit den Jungs was essen. Willst du nicht dazukommen? Und dann war er so der Überraschungsgast. Und es war halt ein Riesengelächter. Und er hatte eine ganz große Freude daran. Also der ist ein sehr, finde ich, geselliger, unfassbar guter Typ so. Und ich finde, solche Momente zeigen mir dann immer, dass egal, was man so für ein öffentlichkeitsgefertigtes Bild von Personen bekommt, die dann in diesem Sport unterwegs sind, da steckt ein Mensch dahinter und den lernt man leider viel zu wenig kennen über die Medien und über die Berichterstattung und natürlich auch über die Art und Weise, wie er sich dann auch geben muss, weil er weiß, wie die Medien mit ihm umgehen. So, das finde ich manchmal schade, weil man hat richtig gemerkt, und das finde ich, merkt man auch bei allen anderen Profisportlern, die man so kennt, man beschwert sich dann über die Interviews, aber wenn dann mal jemand wie Toni Kroos kommt und ehrlich die Meinung sagt, dann ist es auch scheiße, so, das kann nicht sein.
Also wenn du dich nochmal fragst, wenn dich jemand für einen Fußball-Podcast anfragt, warum, Also du musst dir keine Sorgen machen. Du weißt viel über die Menschen und über Begeisterungsfähigkeit.
Da bin ich ja beruhigt. Ich hatte nur Angst, euch zu enttäuschen, weil ich denke mir, es ist ja auch eure Zeit.
Nein,
schon irgendwie guter Podcast, den man dann auch gerne im Kontext der EM gehört hat, mit allen Gästen, die ihr auch schon hattet. Und dann denke ich mir so, ey, jetzt ich hier in der Reihe von Leuten, wollt ihr mich verkohlen? Was habe ich hier verloren?
Ja, du darfst gleich eine Frage an Olaf Scholz stellen. Oh. Das ist der Nächste. Wir bitten ja immer den Gast vorher, eine Frage an den Nächsten zu stellen. Ja. Aber nochmal zurück zu unserem Land. Sind wir ein Land, das gut umarmen kann?
Es muss viel passieren, damit wir das können. Also wenn wir das jetzt auf den Fußball beziehen, das Schöne am Fußball ist ja, lass die Vorrunde beschissen laufen und alle schlagen drauf. Und dann überstehen wir sie aber irgendwie und kommen dann quasi zu der K.O.-Runde und dann funktioniert's, dann ist auf einmal alles heile Welt. Und das ist was, wo ich immer denke, so Mann, das hätte man doch auch vorher schon haben können. Vielleicht wäre die Vorrunde besser gelaufen, wenn wir nicht so hart gewesen wären. Und da sage ich, wenn etwas gut läuft, dann sind wir, glaube ich, sehr gut im Umarmen. Wenn etwas nicht gut läuft, ist es so ein bisschen, da sind wir wie so ein trotziges Kind, was dann wiederum eigentlich weiß, dass es Scheiße gebaut hat, aber man dann eigentlich nur will, dass man sagt, ey, komm doch jetzt mal her, lass dich doch mal einen Arm nehmen, so, aber dann will man nicht. Und so, finde ich, ist das deutsche Volk dann manchmal mit dem Fußball.
Ja, also zusammenfassend bei unseren anderen Gästen, die wir auch Ähnliches gefragt haben, auch weil sie eben viel im Ausland sind, Björn Gulden hat verklausuliert gesagt, der Chef von Adidas, Deutschland freut sich nicht genug über sich selbst. Und das finde ich eigentlich einen sehr guten Satz. Also der ist natürlich auch Norweger, die sind natürlich auch da sehr speziell, was das angeht. Ein super nettes, super nette Menschen, ein ganz tolles Land, finde ich. Ja. Also das ist wirklich Wahnsinn.
Aber finde ich auch einen guten Satz. Beschreibt's perfekt, finde ich.
Ja.
Und es ist, glaube ich, immer für den Außenstehenden, der nochmal andere Kulturen, andere Länder kennt, anders groß geworden ist, vielleicht sogar leichter nochmal einzuordnen als für jemanden, der hier groß geworden ist. Aber aus meiner Warte würde ich sagen, wir könnten mehr umarmen, wäre auch meine Haltung zu vielen Themen, einfach offener sein, herzlicher sein, mehr miteinander sein, positiver sein. Ich finde, so Freundlichkeit ist nichts Schlimmes. Und
aber allein im Alltag schon, finde ich, wie die Leute miteinander umgehen. Also wie
total.
Egal, was du machst, also ein Lächeln schadet ja nie eigentlich.
Null. Und das ist auch, da muss ich mich manchmal auch selber dran erinnern, aber ich neige auch eher dazu, übertrieben freundlich zu sein. Es ist aber nicht so, dass man dann übertrieben freundlich was zurückbekommt.
Das finde ich auch. Ich bin ja kein esoterischer Mensch, aber so an Karma, dass irgendwie wieder was zurückkommt, da glaube ich schon dran. Also du warst oder bist Gladbach-Fan, logischerweise, weil du da geboren bist. Dann warst du 3 Jahre Borussia Dortmund-Fan, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, ich bin jetzt wieder Gladbach-Fan, aber die 3 Jahre, das war das eine Mal, da ist Dortmund das erste, ich weiß nicht, es war irgendwann in den 90ern, ist Dortmund Meister geworden auch. Ich weiß nicht, wann das war, 92, 93, 94, irgendwas würde ich tippen.
Ja.
Und ich hatte damals einen Freund, der, ich hatte eben von so Freunden, die versucht haben, Profifußballer zu werden. Der hatte eine große Nähe da zu Dortmund zu der Zeit. Und dann war das für mich irgendwie so, ach komm, da Gladbach hat da nicht performt zu der Zeit. Und dann dachte ich mir, Borussia ist jetzt nicht Borussia, das sehe ich heute anders. Aber ich hatte aufgrund der Person eine Nähe zu dem Verein. Und habe dann gedacht, das finde ich gut. Es war hier die Zeit von Susi, von Zorc und Co., als sie noch aktiv gespielt haben. Und fand das nicht schlimm. Ich erinnere noch, dass ich hatte ein BVB-Trikot und war dann in Dortmund hier auf dem das Rathausplatz oder was das da ist bei denen, als dann da die Mannschaft kam. Und es war eine herausragende Stimmung. Bis, wenn ich jetzt selber darüber rede, fühlt sich das total falsch an, weil ich mir denke, so wie kannst du 3 Jahre Dortmund-Fan gewesen sein? Aber ich lebe jetzt auch seit fast 10 Jahren in München.
Und du bist München-Fan?
Nee, gar nicht, aber das wird jetzt kein Gladbach-Fan freuen, aber natürlich habe ich eine Identifikation zu diesem Verein bekommen, alleine weil ich hier lebe. So, und ich gehe gerne in die Allianz Arena und schaue mir gerne dort Spiele an, weil das ist mein Fußball. Und wenn Gladbach da ist, bin ich für Gladbach. Aber wenn die anderen Vereine da sind, dann bin ich für die Bayern. Und ich finde, das ist das, was ich meine mit, ich mag den Sport einfach. Das ist für mich jetzt nicht so eine Religion wie für manch anderen. Ich finde es toll, wenn das eine Religion für manch anderen ist. Tommy Schmidt, der geschätzte Kollege, der auch einen sehr guten Fußball-Podcast macht mit Copa TS, der hat mal den schönen Satz gesagt, er weiß gar nicht, wie Menschen so ein Wochenende überleben können ohne Fußball. Das wäre für ihn unvorstellbar. So bin ich nicht. Also ich gucke auch manchmal erst montags.
So bin ich auch nicht.
weil du selber auf dem Platz stehst am Wochenende. Aber ich gucke auch manchmal montags erst bei Kicker rein und will wissen, wie die Gladbacher performt haben. Aber das ist jetzt nicht die Saison, über die wir reden sollten.
Also du bist München-Sympathisant, halten wir das mal fest. Du warst früher Holger Fach auf dem Platz, wenn du gekickt hast. Stimmt das?
Hey, du hast aber eine Menge Informationen zusammengesammelt.
Ist es so?
Ja, und tatsächlich, ich war Holger Fach und mein Kumpel, der damals versucht hat, Profifußballer zu werden, über den wir gerade eben schon sprachen, der war Martin Dorlin. Efraim hieß er, der kam aus Panama. Und wir waren halt dann Holger Fach und Martin Dorlin. Und das war unser Ding auf dem Fußballplatz bei uns auf dem kleinen Kaff da. Da hat mich immer Holger gerufen und ich habe ihn immer Martin gerufen.
Aber das vergisst man noch nie, finde ich.
Diese nee, Geschichte. Null. Das ist auch für mich.
Ich habe irgendwann Holger. Wie das Gras riecht,
du weißt. Voll. Und ich werde auch nie. Wir haben, obwohl wir so ein Dorfverein waren, haben wir eine Saison mal Niederrheinliga gespielt. Also das ist so die höchste Klasse, die man da bei uns in der Ecke spielen konnte. Da hast du auch gegen Leverkusen und Uerdingen und so gespielt. Also Bayer Uerdingen gab es da. Noch. Und ich durfte gegen Bayer Uerdingen von Anfang an spielen, was für mich, sie hatten ein Trainingsareal, das war unvorstellbar. Also wenn du da vom Dorf kommst, wo irgendwie sich drei Mannschaften gleichzeitig geduscht haben, so ungefähr, und dann kommst du zur Jugend von Bayer Uerdingen und Bayer Leverkusen damals genauso, das waren Trainingsareale, da hast du dich gefühlt wie der König. So, das war unvorstellbar, wie du da allein aufgelaufen bist. Und die Anzahl von Rasenplätzen, die hatten, wir hatten einen Ascheplatz, wir hatten einen so einen Acker. Und dann hatten wir einen, den Pitter, so hieß der Platzwart bei uns, den Pitter da irgendwie den heiligen Rasen genannt hat. Wenn da auch nur ein Ball drauf geflogen ist von unserem Training, haben wir einen Anschiss gekriegt. Pitter ist aber gehumpelt und deswegen hat er uns immer nicht hinterherrennen können, wenn wir den Ball da vom Rasen genommen haben. Aber das werde ich nie vergessen, also eine Traineransprache nach dem Spiel, weil dann auch viele in der Mannschaft dann sich in diesem Bayer-Oerdingen-Spiel, in dem besagten, sehr daneben benommen haben. Und ich bin aber nach einer halben Stunde vom Platz genommen worden, weil ich natürlich kein Land gesehen habe gegen die Gegenspieler. Und dann hat der Trainer damals, das werde ich nie vergessen, in der Kabine gesagt, guck mal, der Joko, den habe ich nach 30 Minuten vom Platz genommen. Wir haben uns angeguckt und er wusste ganz genau, wann ich vom Platz genommen habe. Da gibt's kein Murren und da gibt's kein Meckern. Und das war so ein bisschen wie so eine Profi-Situation. Da hat er gesagt, so wünsche ich mir das. Ich will mit euch nicht diskutieren, ob ich euch runternehme oder nicht. Und das werde ich nie vergessen, dass ich da saß und dachte mir, in aller Scheiße, ja, ich bin nach 30 Minuten vom Platz genommen worden, weil ich gefühlt 6 Tore ermöglicht habe von Bayer Uerdingen. Aber ich habe mich an dem Positiven festgehalten, nämlich dass er gesagt hat, der hat mich angeguckt und er wusste, warum ich ihn runtergenommen habe. Und alles war gut. Ich will mit euch nicht diskutieren. Und dann fand ich das irgendwie total toll. Und das war meine Fußballkindheit. Da war ich halt der Holger Fach. Und ich habe Holger Fach sogar irgendwann mal getroffen und habe ihm das erzählt. Und da hat er auch sehr gelacht. Und das fand ich irgendwie so. Und da hat sich ein schöner Kreis in meinem Leben geschlossen, dass ich die Chance hatte, ihm das zu erzählen, dass ich früher immer eher auf dem Platz war.
Ja, aber Spieler in Mönchengladbach, auch mal kurz Trainer.
Ja.
Wir haben mal so ein Einlagespiel gemacht im Rheinenergiestadion in Köln für einen guten Zweck. Da war Udo Lattek unser Trainer von dieser Mannschaft.
Ja.
Und ich habe gespielt, weil ich Linksfuß bin und waren ganz tolle Spieler dabei. Also Icke Hessler, Ramelow und also gespickt mit Nationalspielern oder Ex-Nationalspielern. Und ich hatte irgendwie einen ganz guten Tag und dann ist Halbzeit und er sagt, weißt du was, Sebastian? Also vor allen anderen, du bist ein richtig guter Fußballer. Da habe ich gesagt, pass auf, der hat Diego Maradona trainiert. Ich möchte sofort ausgewechselt werden. Ich möchte
nicht mehr weiter spielen.
Besser wird's nicht. Wahnsinn. Das war Stark. Das Highlight meiner Karriere. Das ist wie runtergegangen, wie Öl.
Ja,
natürlich.
Sau gut.
Kommen wir zu unserer ersten Elf. Wir bitten ja immer die Leute, mit denen wir sprechen, zu sagen, na, wer könnte denn spielen? Also
bin ich der falsche Ansprechpartner?
Nein, aber ich mach's dir jetzt, ich gebe dir so einen kleinen Steigbügel, weil Flo Wirtz, ja, den habt ihr ja kommentiert im Oktober 20, der hat ja da eine U21 gespielt. Ist das der so am meisten strahlt, fußballerisch im Moment?
Also zumindest einer, der auffällt, weil er einfach gefühlt Dinge zu Ende bringt, die kaum einer zu Ende bringt. Also so, wenn man sich denkt, ey, den vierten Haken musst du jetzt nicht mehr schlagen, ne? Denkt man sich bei ihm, hoffentlich schlägst du noch einen sechsten und einen siebten und machst das Ding dann rein. Also ich finde, Flo Wirtz ist jemand, der einfach ein auffällig, also auch für mich als Laie, der nicht so tief im Fußball steckt und bei jeder Fachsimpelei aussteigen würde, der ist auffällig anders und ein auffälliger Wirbelwind. Und ich finde auch jemand, der Mannschaft wahnsinnig gut tut, weil er so anders Fußball spielt.
Und wenn du dann noch Musiala dazu nimmst und Sané, und das haben wir echt schon eine tolle Offensive, finde ich. Du bist ja ein sehr modischer Mensch. Wir haben über die pinken Trikots, also auch wieder wir Deutschen, Deutschland, wie auch immer.
Liebig.
Da gab es ja einen Aufschrei. Wie kann das sein? Das sind übrigens die meistverkauften Trikots ever. Wie findest du die?
Ich finde die super. Wirklich. Ich hab mich daran erfreut, weil ich dann dachte so, ach Mensch, Leute, ey, es ist so durchschaubar. Natürlich ist das jetzt das eine Thema, wo ich mir denke, haben wir keine anderen Themen? Es ist doch so egal. Ich finde, es sieht gut aus. Es ist, wie du richtig sagst, das bestverkaufte Trikot ever. Nicht, dass das irgendwas zu sagen hat über die Leistung, die man in diesem Trikot dann abrufen wird, aber ich finde, es sieht mega aus. Punkt. Mhm. Ich finde es wirklich gut. Es hat jetzt nichts mit irgendwie farblich unserem Land zu tun, aber ich finde, das sind Farben, die unserem Land sehr, sehr gut stehen würden. als dieses, wenn man so will, klassische Schwarz-Weiß-Denken.
Wir hatten ja Oliver Metzler als letzten Gast.
Ja.
Der stellt dir jetzt eine Frage.
Oh.
Ihr seid euch ja ein paar Mal begegnet, sagt er. Und er stellt fest und würde da gerne von dir lernen, dass obwohl du so viel zu tun hast, du anscheinend es immer noch hinkriegst, eine sehr gute Work-Life-Balance hinzubekommen. Also das unterstellt er dir jedenfalls. Was kann er von dir lernen?
Dass der Schein trügt. Das finde ich schön, dass das so wirkt. Lieben Dank, dass du das so empfindest, Oliver. Aber ich glaube tatsächlich, ich würde mir manchmal wünschen, das besser hinzubekommen. Das ist manchmal dann, glaube ich, das Unfaire, dass man immer nur im Außen sieht, was man so vermeintlich denkt, was bei dem anderen gut ist. Aber wenn man sich dann da näher betrachtet, dann kennst du das auch. Das kennen, glaube ich, alle, auch auf allen Ebenen. Ist es leider Gottes nicht so.
Ja, meine Mutter hat immer gesagt, du hast es gut, du musst ja nur samstags arbeiten.
Ja. Pass auf, da habe ich eine sehr gute Geschichte. Ich wollte, da zeigt sich mein Arbeitsethos. Ich habe damals gedacht, als ich so 10, 12, 13 war, ey, der beste Job wäre eigentlich in einer Feuerwerkskörperfabrik, weil da musst du nur die 3 Tage vor Silvester arbeiten, weil Feuerwerkskörper werden ja nur 3 Tage vor Silvester verkauft. So wenig nach vorne gedacht, dass sie natürlich das ganze Jahr produzieren, aber ich dachte, 3 Tage arbeiten und in 3 Tagen alles verdienen, was man fürs Jahr braucht.
Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ob es meine Tochter war. Da ging es um die Abfallwirtschaft. Und dann sagte sie, aber die haben es doch gut. Auf der Tonne steht ja immer nur donnerstags. Also es ist, gibt so viele.
Ja, aber ist doch schön. Solche Gedanken total. Muss man haben.
Ja, ein ganz wichtiges Thema möchte ich mit dir auch noch besprechen. Also ihr gegen ProSieben habt ja auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Also ich nenne jetzt mal ein paar Dinge, die ihr da beleuchtet habt, Pflegenotstand, Flüchtlingsdramen, sexuelle Gewalt gegen Frauen, Unterstützung der iranischen Frauen gegen die Unterdrückung und. Also das ist ein Auftrag bei all dem Spaß, den ihr verbreitet durch eure Sendung. Was ist da dein Auftrag und müsste dann vielleicht aus dem Fußball oder aus dem Sport mehr kommen in die Richtung?
Also vielleicht die letzte Frage zuerst beantwortet, ich würde es mir wünschen, ja, aus dem einfachen Grund, weil immer so schnell gesagt wird, das ist hier der Sport und das ist nicht politisch. Ich glaube aber, dass gerade über diesen Sport wahnsinnig viel möglich wäre, weil der so viele Menschen vereint in einem Stadion am Wochenende. Und wenn man da ein bisschen mehr Politik zulassen würde, wäre das, glaube ich, nicht falsch. Und mit Politik meine ich ja gar nicht, dass man sich politisch engagiert, aber ich glaube, hier und da wäre eine politische Position nicht falsch.
Aber denk an die Binde in Katar, ne? Also wie schwierig das schon war. Ne? Also,
Eine Farce. Also da können wir gerne anfangen zu reden, da habe ich kein Verständnis für irgendeinen, der gesagt hat, das geht nicht. Das verstehe ich nicht. Dafür muss ich sagen, ey, sorry, entweder, also da hätte ich, reden wir über Haltung oder reden wir über das, was du gerade positiv angesprochen hast, was Klaas, ich oder am Ende dann, ja, sind es nicht wir beide, sondern die ganze Firma und alle, die auch mit uns zusammen an diesen Projekten arbeiten, glaube ich als, ja, ich sage mal, wir haben, glaube ich, das große Glück, dass wir in der Öffentlichkeit stehen und Licht auf Themen lenken können, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen zu manchen Zeiten. Und da können wir helfen, diese Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ich einen anderen Beruf hätte, wären das Felder, in denen ich mich engagieren würde, ohne in der Öffentlichkeit zu stehen. Und das, finde ich, ist eher der Punkt, der uns da alle eint in der Firma, dass wir alle gemeinsam der festen Überzeugung sind, dass wir eine Möglichkeit haben, Themen anzusprechen in einer Art, wo wir auch keine Journalisten sind, die vielleicht andere nicht haben und das dann auch gerne machen aus dem einfachen Grund, weil, wie gesagt, das würden wir im Privatleben genauso machen, wenn wir alle nicht in der Öffentlichkeit stehen würden. Und daraus abgeleitet ist das was. Ich habe in so einem Moment, wenn Fußballer dann sagen, das ist hier Sport und das ist hier irgendwie die Situation, dass wir das eine mit dem anderen nicht vermischen wollen, habe ich immer das Gefühl, dass das insofern falsch ist, weil ich will nicht sagen, dass ich es weiß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Neutralität, die in dem Moment dann in dem Sport gelebt wird, auch die private Neutralität ist. Das will ich mir nicht vorstellen, weil das wäre fatal, finde ich. Und da würde ich mir dann eher eine Position wünschen, aus dem einfachen Grund, weil ich schon glaube, dass das eine Position ist, die viele vielleicht nicht annehmen würden, aber zumindest dazu anregen würden, noch mal eine Sekunde länger darüber nachzudenken, welche Position man selber hat, wenn der beliebte Fußballer, den man irgendwie toll findet, sich dazu äußert. Und es gibt ja welche, die sich dazu äußern und auch sehr qualifiziert dazu äußern. Leon Goretzka, finde ich, ist ein Ausnahmefußballer, was es angeht, macht es unfassbar gut. Mhm. Immer wieder on point, der damals in diesem ganzen Migrationsthema gesagt hat, so ey, wir haben nicht die Frage nach der Hautfarbe gestellt, wir haben die Frage gestellt, von wo aus Gelsenkirchen kommt der? So, weißt du, das ist so, oder wie auch immer der Satz genau war, aber das finde ich sind so Sätze, mehr braucht's ja gar nicht. Aber das macht klar, wir sollten nicht nach Nationalität und Hautfarben unterscheiden, sondern wenn wir im Fußball sind, geht es darum, wer ist die Person und spielt sie auf der richtigen Seite der Stadt, so ungefähr. Also das finde ich eine viel schönere Haltung dazu und trotzdem steckt da so viel mehr drin, weil er ja eigentlich sagt, ist doch scheißegal, wo du herkommst, welche Religion du hast oder welche Herkunft hatten wir gerade, welche Hautfarbe du hast oder was auch immer, sondern es geht doch darum, dass wir alle Menschen sind. So. Und da, glaube ich, hat der Fußball eine große Kraft, die er leider viel zu wenig nutzt und wo ich mir manchmal wünschen würde, dass es mehr macht. Und deswegen hoffe ich auch, dass die EM so ein bisschen nicht nur eine tolle fußballerische Veranstaltung in diesem Land ist, sondern auch so ein bisschen wieder diesen europäischen Gedanken bei vielen Leuten wachrüttelt, den wir dann glaube ich, leben müssen. Am 9. Juni sind Europawahlen. Die Zeit möchte ich hier kurz nutzen. Wir haben ja alle eine große Verantwortung mit diesem Land, da quasi auch unsere Position zu nutzen und zu sagen, wenn wir wählen gehen dürfen, sollten wir die wählen, die für die Demokratie stehen und nicht die, die sie Demokratie abschaffen wollen oder diese Staatengemeinschaft sogar abschaffen wollen. Entschuldigung.
Unbedingt. Da muss ich auch noch einhaken. Diese Europawahl ist so wichtig. Also es gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, ja gut, die Europawahl, was ist denn die Europawahl? Also, nee, das ist natürlich totaler Blödsinn. Also ich möchte das auch sagen, geht wählen, es ist total wichtig.
Ja, bitte.
Und macht euer demokratisches Kreuz.
Ja.
Deine Frage an Herrn Scholz.
Ja, meine Frage an Herrn Scholz wäre, wenn Sie eine Rückennummer tragen würden, welche wäre das und warum?
Stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch,
Joko? Oder? Naja, ist er ein Zehner? Ist er ein Sechser?
Im Fußball,
Ja, weil es lässt offen, wie er es beantwortet. Das ist das, was ich daran schön finde. Würde er es auf den Fußball beziehen und ist er wie ich nicht in der Lage zu sagen, ist er eine abknickende Fünf? Ne? Oder bezieht er es auf die Politik? Aber mich würde interessieren, politisch wie sportlich, welche Rückennummer würde er gerne tragen?
Das geben wir so weiter.
Dankeschön.
Und am Ende noch, du hast ja super viel gemacht, also Socken, Gin, Lieferdienst, Fahrräder, Jokolade, ganzen anderen Geschichten noch. Investierst du irgendwann mal in einen Fußballclub? Weil viele, ich sag mal, die sich's leisten können, haben ja dann irgendwie so mal ein paar Anteile gekauft und kaufen sich Miami oder was auch immer. Wäre das mal, was
dich... Ja, ich war auch an Miami dran, aber da hat David Beckham
mir... Ja. War ein bisschen schneller.
Nee, also ich finde die Wrexham-Geschichte sehr, sehr schön. Hier mit Ryan Reynolds und McCallany oder ich kann seinen Nachnamen nicht richtig aussprechen. Aber ich glaube, das Spiel ist ein bisschen durchgespielt. Ich fände es total schön. Ich habe immer so die Fantasie. Bei uns gab es damals so einen lokalen Immobilienmakler, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der hat sich dann so einen lokalen Verein gesucht, der wirklich eine absolute Gurkentruppe war. Und dann weiß ich noch, hatte damals Hans-Jörg Kriens, wird vielen nichts mehr sagen, aber ein legendärer Fußballer bei der Borussia, hat dann Hans-Jörg Kriens für die erste Mannschaft zu diesem Gurkenverein geholt. Und der war so der Mäzen, nennt man den dann in so regionalen Gegenden, wie ich sie da erlebt habe. Und da denke ich mir dann immer so, ach Mensch, wenn ich noch in der Heimat leben würde, wäre es doch schön, wenn ich jetzt den SC Waldnil, meinen Heimatverein, so ein bisschen pushen würde. Aber ich glaube, ich eher nur zum Spaß. Ich finde so ein Unterfangen, siehe Wrexham, ich meine, Miami, das ist auf einer Skala, da kommt fucking David Beckham und holt sich Lionel Messi. Ja.
Wahnsinn, ne?
Wahnsinn. Ja, das ist einfach, also das ist so eine Größenordnung. Ich weiß nicht, wenn Herr Minzler vielleicht irgendwann sagt, er will nicht mehr Konzern, sondern würde jetzt gerne selber mal, dann wäre das sicherlich ein interessanter Gesprächspartner für so eine Idee. Ich weiß aber auch, dass viele Fußballfans Schwierigkeiten damit haben, dass Vereine Besitzer haben, so, und das nicht der Verein ist, sondern einen Besitzer gibt. Ich finde aber, an der Geschichte von Wrexham zeigt sich, dass da eigentlich auch was Schönes drin stecken kann, dass einer der traditionellsten Vereine in diesem Land und eines der ältesten Stadien auf dieser Welt eigentlich zu neuem Leben erweckt werden. Und das ja nicht nur im fußballerischen Sinne, sondern auch für eine ganze Region. Ich finde auch, und ich will jetzt hier sicherlich keine Lanze für Red Bull brechen, weil auch viele Themen im Kontext dieses Unternehmens aus meiner Perspektive manchmal so ein bisschen kritisch zu sehen waren in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft aussehen wird, aber am Ende muss man sagen, es gibt einen einzigen Verein, der in der Bundesliga spielt, der in Leipzig ist, also im Osten des Landes. Ich tue mir mal schwer, von den neuen Bundesländern zu reden, weil es sind keine neuen Bundesländer mehr, aber um es geografisch einzuordnen, im Osten des Landes. Und das finde ich schade. Ich kann mich noch erinnern, dass das damals Dresden mit ich glaube Sammer war es sogar, in der ersten Bundesliga gespielt hat. Und ich würde mir mehr Vereine wünschen, die nicht nur quasi im Westen des Landes zu Hause sind und erste Bundesliga spielen, sondern auch mehr Vereine im Osten sind. Und ich habe das Gefühl, dass Red Bull sich da mit Leipzig zwar einen Verein, wenn man so will, gezüchtet hat, aber ich finde alleine der Fakt, dass das sonst eine rein westdeutsche Liga wäre, fände ich schade, wenn es diesen Verein nicht geben würde.
Wir müssen eine kleine Klammer um Union machen, sozusagen.
Ah, gut, Union Berlin. Gut, aber Berlin ist für mich immer so ja, Berlin ja, ist die Hauptstadt. So Hertha ist es natürlich auch.
Nur die Unioner sind dann sauer, wenn wir sagen.
Da hast du vollkommen recht, Entschuldigung. Aber Berlin ist für mich immer nochmal ein anderes Ding. Du hast vollkommen
Ausnahmesituation.
Recht. Ausnahmesituation so, aber ich sag mal, in den ländlicheren Gegenden des Osten dieses Landes hat Red Bull da einen guten Job gemacht mit Leipzig. Und da kann man von dem Verein halten, was man will als alteingesessener Fußballfan. Aber sonst wäre die Fußballlandschaft im Osten eine andere. Und das finde ich schade. Ich fände es cool, wenn Vereine wie Dresden, so kritisch sie manchmal dann auch in ihrer quasi Fanschar daherkommen, einfach in der ersten Bundesliga spielen würden und vielleicht sogar auf internationalem Niveau. Warum geht das nicht?
Joko, vielen, vielen Dank für die Zeit.
Ja, bitte gerne.
Über eine Stunde jetzt über Fußball-DM gesprochen. Ich fasse kurz zusammen. Also du bist fußballbegeistert. Du glaubst, dass wir eine gute Chance haben, Europameister zu werden.
Absolut.
Und du weißt, wer 100 Spiele für Norwegen gemacht hat.
Absolut.
Exakt 100 Spiele.
Warte, ich sag's dir nochmal ganz kurz, wie der heißt. Gib mir einen Moment. Das war Henning Berg-Rechter.
Stark. Du bist ein absoluter Fußballexperte. Danke, Joko.
Danke dir, Sebastian.
Für deine Zeit.
Danke, danke.
Ciao, ciao.
Das war Spielmacher.
Spielmacher.
Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hey Leute, ich bin Luisa Neubauer und ich komme gerade aus dem Admiralspalast. Da habe ich 2 volle Stunden lang mit Felix Lobrecht über die Europawahlen gesprochen und ganz schön viel anderen Kram. Wir haben sehr viel gelacht und die Aufzeichnung von dem ganzen Abend gibt es jetzt als Podcast Europa Spezial zu hören, überall da, wo es Podcasts gibt.
TBD, to be discussed, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.